So, herzlich willkommen zur Session über Wie barrierefrei ist unser Planet. Ich begrüße den Sebastian. Und genau, also die Session wird eben 45 Minuten lang sein. Wie immer kann man dann die Fragen am besten online stellen. Aber natürlich, also wenn dann keine Online-Fragen mehr sind, kann man auch hier im Saal dann direkt fragen. Und ja, ich würde sagen, los geht's.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ihr hier seid. Es sind ungefähr 20 Leute, 24 Leute oder so. Was mich erstmal interessieren würde, ist, was hat euch hierher geführt? Also warum sitzt ihr hier? Was erwartet ihr hiervon? Gibt es irgendwelche Erwartungen, die ihr habt an das, was hier steht? Also quasi, ihr habt nur den Titel gesehen bis jetzt. Wie barrierefrei ist unser Planet? Was möchtet ihr gerne wissen oder warum seid ihr hier?
Hi, ja, eine Perspektive auf die Welt aus einer Sicht, die einem selber vielleicht nicht ganz präsent ist. Mhm.
Ja. Ja, hallo. Also ich arbeite in einem Projekt, wo wir Barrieren auf dem Campus der Universität Köln kartieren und wir nutzen auch schon das AlleyJSON-Format dafür. Genau, und da ich mich eh damit beschäftige, wollte ich mich hier beteiligen oder zuhören, was da...
Mhm. Okay, also du kartierst mit AlleyJSON unter anderem eine Universität und möchtest darüber mehr wissen, wie man...
davon noch noch Ideen bekommen oder okay. Zum Ideenaustausch hier sein.
Okay, also Ideenaustausch unter anderem zu AlleyJSON und wie man das wahrscheinlich mit OpenData verbinden kann, okay?
Genau, und OpenStreetMap.
Noch weitere Bedarfe, Wünsche?
Ja, ich möchte gerne wissen, welche Daten es zur Barrierefreiheit gibt. Mhm. Wir wollen in Baden-Württemberg ein verkehrsträgerübergreifendes Routing aufbauen, Fernziel Mobility as a Service, mit der Option eben, dass eben auch ein barrierefreies Routing ermöglicht sein soll. Ich möchte gerne verstehen, einfach verstehen, welche Datenquellen gibt es überhaupt über Barrierefreiheit.
Okay, also quasi die Erwartung ist, wie kann man barrierefreies Routing machen mit Open Data?
Ja, und vor allem, was ist die Datengrundlage? Was gibt es eigentlich schon? Teilweise erheben wir selbst eben auch Daten bei uns. Aber ich möchte auch wissen, was gibt es an Daten, die man auswerten könnte, die schon verfügbar sind? Mhm. Okay. Auch die Datenquellen kennenlernen.
Ja, okay. Okay, ich nehme an, die anderen haben ähnliche Bedürfnisse. Und da können wir anfangen. Ich werde wahrscheinlich nicht die ganzen 45 Minuten brauchen. Ja, mal sehen. Ich komme von Sozialhelden e.V. Das ist eine NGO in Berlin. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation und beschäftigen uns sehr, sehr viel mit Barrierefreiheit und Inklusion. Und sind da, glaube ich, relativ einzigartig. Also es gibt noch ein paar andere NGOs, aber es gibt relativ wenige, die, glaube ich, so nerdig drauf sind wie wir. Also wir glauben nicht, dass es möglich ist, dass man Probleme wie fehlende Barrierefreiheit oder Inklusion mit Open Data oder Technologie oder mit irgendwelchen Apps einfach lösen kann. Deswegen machen wir auch sehr viel Lobbying. Das heißt, wir sind sehr viel mit Politikern unterwegs und reden mit denen über zum Beispiel Gesetzesvorhaben, sind da in Stakeholder-Beteiligungen drin. Aber bei vielen Sachen ist es eben so, dass man eben doch nur mit Technik eigentlich wirklich weiterkommt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir eine echte Inklusion wollen. Also wir wollen zum Beispiel nicht sowas haben, wie dass es irgendwie Apps für Menschen mit Behinderung gibt und für Menschen ohne Behinderung. Das sind also immer zwei verschiedene Apps. Sondern Inklusion in der IT oder in der Technologie heißt auch, dass ich, wenn ich eine Behinderung habe, eine App ganz genauso benutzen kann wie andere Menschen. Und erst dann ist das wirklich Inklusion. Erst dann kann ich wirklich beteiligt sein. Nun haben wir halt sehr viele große Mainstream-Apps, also sowas wie zum Beispiel Google Maps oder Apple Maps oder eben auch OpenStreetMap, das als Datengrundlage für ganz viele andere Apps dient. Und es gibt einfach viele Sachen, die fehlen dann noch. Also so ein schönes Beispiel ist eben barrierefreies Routing. Wenn ich von A nach B will, also ich ohne einen Rollstuhl, dann kann ich das einfach machen, indem ich Google Maps öffne und da eingebe, wo ich hin will, und dann komme ich da meistens auch hin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Behinderung habe, wie zum Beispiel wenn ich jetzt blind wäre, dann hätte ich zum Beispiel das Problem, wenn ich jetzt mit dem ÖPNV unterwegs bin in Berlin, dann wüsste ich gar nicht, wie ich jetzt vom einen Haltepunkt zum anderen komme. Also quasi, ich muss ja nicht nur irgendwie mit Zügen fahren, sondern ich muss zum Beispiel auch umsteigen. Und diese ganzen Umsteigewege, die sind einfach ganz schön schwierig zu erfassen, wenn mir meine Routing-App das nicht sagt. Und das ist was, wo wir auch gerne hinwollen. Und warum wir jetzt so viel mit Technologie machen, ist nicht, weil wir denken, dass wir jetzt diejenigen sind, die das lösen sollten, sondern wir möchten vor allem den großen Mainstream-Apps auch zeigen, dass das geht, weil man eben sehr oft gesagt bekommt, nee, es geht nicht. Also man kann kein barrierefreies Routing machen. Also wir haben zum Beispiel mit Leuten einer auch sehr großen Kartenanwendung geredet, die uns dann halt gesagt haben, ja, wir machen das halt nur, wenn das richtig geht. Also wir machen nur barrierefreies Routing, wenn es wirklich bei der gesamten Reisekette inklusive aller Umstiege, aller Gehwege, ihrer Beschaffenheit und mit allem drum und dran richtig geht. Und vorher machen wir das nicht, weil das passt nicht zu unserer Brand, was anzubieten, was halt halbarschig ist. So ungefähr. Also nicht, das Wording war ein bisschen anders, aber relativ ähnlich. Und unsere Rolle ist dann so ein bisschen, dass wir einfach sagen, nee, es geht doch. So. Das, was wir hier zeigen, das ist dann vielleicht eine kleine App oder ein Prototyp oder es ist halt was nicht so groß ist wie so eine Mainstream-App, aber wir zeigen halt, wir können mit sehr wenig Ressourcen diese Dinge machen und vieles, was wir da einfach hören, das sind einfach Ausreden. Und durch dieses einfach mal machen, also Sachen einfach mal bauen und zeigen, dass es eben doch geht, kann man eben sich gegen diese Ausreden auch wehren. Das ist unser Slogan, das ist auch eine Einstellung, die wir alle haben. Und ich möchte auch euch dazu ermutigen, einfach Sachen zu machen. Also es gibt öfters mal auch so Sachen, da fragt man sich so, soll ich das überhaupt machen? Also könnte ich da irgendwie Probleme dafür bekommen, zum Beispiel rechtlicher Natur oder sowas? Und man kann einfach mal anfangen und meistens kann man das alles irgendwie lösen. Wissen wir? Es gibt da auch noch was ganz Wichtiges, wenn man irgendwie Sachen baut für Menschen mit Behinderung. Ich sehe zum Beispiel jetzt hier niemanden mit einem Rollstuhl. Da gibt es auch viele Gründe dafür, warum hier niemand im Rollstuhl sitzt. Also nicht, weil niemand im Rollstuhl sich für das Thema interessiert, sondern unter anderem, weil es einfach schwer ist, hierher zu kommen. Es ist super wichtig, dass wir mit unseren wahrscheinlich unsichtbaren Behinderungen, falls vorhanden, für die Leute nur Sachen bauen, wenn wir sie beteiligen an dem Prozess der Entwicklung. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwas bauen für Menschen mit Behinderung, dann müssen die dabei sein. Also quasi, wir müssen die ins Projekt integrieren. Also ich kann zum Beispiel nicht was bauen für eine Person mit Lernbehinderung, wenn ich keine im Team habe. Geht nicht. Das sollte man einfach nicht machen, zum Beispiel. Oder ich sollte nichts für RollstuhlfahrerInnen bauen, wenn ich keine Person mit einem Rollstuhl auf dem Team habe, die dann mit dran baut. Und das ist absolut machbar, Leute zu finden, die auch Interesse haben an sowas. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist ziemlich cool und öffnet einem ziemlich viele neue Perspektiven auch auf das Leben ohne Behinderung. Eine App, für die wir ein bisschen bekannter sind, ist Wheelmap. Die soll unter anderem solche Probleme lösen, dass man halt irgendwie weiß, was einen vor Ort erwartet. Also zum Beispiel hier, da sieht man was, das kann man mit OpenStreetMap zum Beispiel ganz gut abbilden. Da gibt es einen Bahnsteig, da gibt es irgendwie eine Treppe und es gibt, wenn man Glück hat, einen Aufzug und all das kann man mit OpenStreetMap-Tags ja relativ gut abbilden und eben darstellen. Und hoffentlich geht das dann alles in eine Richtung, die dann eben nicht mehr so aussieht, weil aus der Sicht von jemandem, der da drin ist, da hinten ist ein Aufzug, wenn der Aufzug nicht geht, dann sieht die Welt für die Person so aus. Das Schild ist nicht wirklich da, ist völlig klar, aber wir haben tatsächlich mal überlegt, ob man das nicht mal hinpappen sollte an verschiedene Orte, um das mal irgendwie, um da mal so ein bisschen zu zeigen, wie das sich anfühlt, um da ein bisschen Empathie zu wecken. Wheelmap gibt es schon relativ lange. Ich weiß nicht, wie viel das ist. So Internetjahre sind ja so ein bisschen wie Hundejahre. Also 2011, das ist quasi schon so eine Art Dinosaurier. Das sah früher so aus. Inzwischen sieht's so aus, ein bisschen moderner, ist eine App, die sich auch so ein bisschen wie eine Native-App anfühlt. Zeigt immer noch die Rollstuhlgerechtigkeit an von Sachen, aber inzwischen halt mit ein bisschen mehr Details. Das hier ist jetzt zum Beispiel was, das ist jetzt ein Mix mit AllyJSON. Wir haben halt in OpenStreetMap sehr, sehr, sehr viele Tags, die für Barrierefreiheit sind. Und das ist eine tolle Sache. Aber für uns ist es so, wir müssen gleichzeitig auch ein bisschen experimentieren mit UX und UI. Und so ein Tag, das muss ja auch irgendwie für alle passen, die an OpenStreetMap beteiligt sind. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwie hergehen und einfach beliebige Tags reinkippen in die OSM-Datenbank. Und unter anderem deswegen gibt es AllyJSON, um uns zu ermöglichen, dass wir so ein bisschen experimentieren mit Sachen, mit Datenformaten und Datenaustausch. Und wenn das dann irgendwie Substanz hat, was dann dabei rauskommt, dann kann daraus zum Beispiel ein OpenStreetMap-Proposal werden. Also so ein Beispiel wäre, dass es von uns so ein Proposal gibt über die Rollstuhlgerechtigkeit, über die Rollstuhlgerechtigkeit von Toiletten und dann eben auch so ganz, ganz, ganz krasse Details, die halt relativ wenige Leute interessieren, aber für die ist es dann super wichtig. Nämlich sowas wie, eine Toilette ist für viele Leute nur benutzbar, wenn es da auch eine große Liege gibt, wo man drauf sich umziehen kann. Also wo man dann zum Beispiel die Assistenz einem helfen kann, eben dann die Toilette zu benutzen. Da gibt es dann halt wirklich ganz, ganz, ganz viele Features, die zum Beispiel Toiletten betreffen. Das ist auch sowas, das ist ein bisschen ein vernachlässigtes Thema bei der Barrierefreiheit. Ungefähr, ich glaube, 25-30% der deutschen Bevölkerung, Stand 2001, haben Probleme mit inneren Organen. Das sind deutlich mehr als Rollstuhlfahrende und deswegen sind zum Beispiel Toiletten einfach ein super, super, super wichtiges Thema für Barrierefreiheit, wenn man möglichst alle Leute irgendwo auch haben will. Und eben auch dann zu wissen, kann ich die Toilette wirklich benutzen? Weil nicht jede Person kann jede Toilette benutzen. AllyJSON, das ist ein Datenformat, das wir entwickelt haben in einem Projekt, das heißt Accessibility Cloud. Da hatten wir eine Förderung von Google dafür bekommen. Das ist ein Versuch, möglichst viele Datenquellen zu finden in der Welt, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen und die zu analysieren und die in ein einheitliches Format zu überführen. Das heißt also, das ist ein großer Pool an Open Data, die man benutzen kann, die relativ detailliert Barrierefreiheit beschreiben. Da geht es dann zum Beispiel um, also um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, solche Sachen wie die Barrierefreiheit von einem Ort in general. Also sowas wie beim Kino, das kann zum Beispiel hundefreundlich sein oder nicht. Also es gibt zum Beispiel seit Covid vor allem viele Orte, da kann man mit dem Hund einfach nicht mehr rein und die weisen auch Assistenzhunde ab. Und es ist einfach eine politische Realität. Also quasi die Leute, die stehen vor diesem Problem, auch wenn es eigentlich rechtlich für sie so aussieht, dass sie mit einem Assistenztier also auf jeden Fall reinkämen. Aber man möchte ja nicht irgendwie jetzt jemanden verklagen, damit man ins Kino gehen kann. Und deswegen gibt es eben dieses Dataformat, dass man sowas eben auch nachgucken kann, so von wegen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich wirklich reinkomme mit meinem Hund? Und vielleicht ist es auch relevant, ob der dann zum Beispiel, wenn es Hochsommer ist, auch ein Wasser kriegt oder nicht, oder ob ich selber eins mitbringen muss. So. Und auf dem Detail kann man eben Dinge in AllyJSON beschreiben. Ein anderes Beispiel wäre ein Restaurant mit Brei-Menü. Das ist jetzt so ein bisschen erfunden, weil in der Realität habe ich noch keins gefunden. Aber man könnte das mit AllyJSON beschreiben. Relevanter sind solche Medieninformationen natürlich eher für so den Kulturbereich, wo es dann eben wirklich relevant ist, ob es eben Medien gibt, die Braille haben. Zum Beispiel Exponate in Museen gibt es öfters mal, die Braille Schrift haben und das komplett beschreiben und auch teilweise sogar taktil sind. Auch wichtig zum Beispiel, gibt es eine Führung in Gebärdensprache und dann vielleicht auch in welcher, weil es gibt nicht nur eine Gebärdensprache, sondern es gibt sehr viele. Und für all diese Gebärdensprachen gibt es auch tatsächlich IETF Language Codes. Also die kann man auch verwenden. Das heißt also, wenn man irgendwo sagt, es gibt Gebärdensprache, dann sollte man auch dazu sagen, was für eine. Das ist vor allem ja auch relevant für Tourismus, weil man ja wissen muss, so verstehe ich das überhaupt? So, was davon verstehe ich überhaupt? Hier noch ein anderes Beispiel für taktile Modelle in einem Museum. Und also AllyJSON-formatierte Datensätze, die gibt es auf accessibility.cloud. Da gibt es eine API, da kann man sich die einfach runterladen. Die kostet auch nichts für NGOs. Wir nehmen eine kleine Nutzungsgebühr dafür, dass es halt stabil weiterläuft für kommerzielle Zwecke. Aber prinzipiell ist das alles Open Data. Also wir freuen uns, wenn das Leute irgendwie kopieren, sharen, weitergeben. Das ist nicht irgendwie gedacht als so eine Art Datensilo, was wir irgendwie so für uns haben wollen, sondern das ist irgendwie einfach nur so eine Art großes Experiment damit, was kann man überhaupt mit barrierefreien Daten machen und wie kann man die eben benutzen. Das benutzen inzwischen auch einige Städte in Deutschland. Die fangen jetzt gerade an, damit auch in AllyJSON-Format Daten zu sammeln. Und das sind dann offizielle Datensätze, bei denen man sich dann demnächst, und das ist auch ein Grund, warum es diesen Workshop gibt, mal überlegen sollte, wie kann man die sauber als Ground Truth in OpenStreetMap reinbringen. Natürlich nicht irgendwie einfach durch einen Import. Also man kann natürlich nicht einfach den Datensatz, so wie er ist, dann in OSM kippen, sondern das muss jemand irgendwie vielleicht vor Ort abgleichen und verifizieren diese Daten, damit die halt auch eine gute Qualität haben. Wenn ihr irgendein Interesse habt an Austausch von Barrierefreiheitsdaten, kontaktiert uns gerne, nicht nur jetzt für Accessibility Cloud und AllyJSON, sondern auch für OpenStreetMap. Also wir sind super interessiert daran, bessere Barrierefreiheitsdaten auf OpenStreetMap zu sammeln. Wo geht's bei uns hin? Jetzt habe ich ganz viel erzählt über AllyJSON. Wir haben uns in den letzten Jahren ziemlich viel mit solchen Experimenten beschäftigt und möchten aber wieder mehr Richtung OpenStreetMap zurückkommen, weil OpenStreetMap einfach eine Datenqualität hat, die wirklich an vielen Orten der Welt schwer zu schlagen ist. Und das wird auch die Datenquelle bleiben, zum Beispiel für Deutschland, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben was gebaut, was ich gleich zeigen werde, das ist ja auch eine Demo-Session. Das heißt Planet Accessibility Explorer, das ist so eine Art Debugger, den wir benutzen momentan. Weil wir möchten Realmap besser machen. Der Zustand von Realmap, der ist, was OpenStreetMap-Daten angeht, momentan nicht so, wie er sein sollte. Also ist nicht so gut. Ist auch was, wofür ich mich so ein bisschen auch entschuldigen möchte oder um Entschuldigung bitten möchte. Das ist was, wo wir jetzt gerade dran sind, was wir jetzt irgendwie richtig gut machen wollen. Weil es gibt eben so viele Barrierefreiheitsdaten in OpenStreetMap, die da einfach drin sind in der Datenbank, aber es gibt überhaupt keine Clients, die diese Daten benutzen. Also es gibt weder Clients, die die anzeigen, noch Clients, mit denen man das gut editieren kann, abgesehen von so Sachen wie Street Complete, die das wirklich super machen. Aber das reicht eben nicht aus. Also quasi die Frage ist ja, zum Beispiel bei Street Complete, wenn ich da Daten eintrage, mache ich das einfach nur, um irgendwie gutes Karma zu bekommen oder hat das auch einen Sinn? Also quasi, wenn ich da lauter Daten eintrage, aber es gibt niemanden, der dann diesen Datenschatz auch mal so hebt und benutzt, dann macht das keinen Sinn. Deswegen denken wir halt, dass wir in Realmap noch viel mehr von diesen Tags anzeigen müssen. In ordentlich, in verständlich für normale Menschen, die das, also die eben auch nicht so nerdig sind wie wir, um das eben auch verfügbar zu machen. Da ist so unglaublich viel drin und wie gesagt, man sieht's nicht. Wir haben jetzt mal versucht, eben rauszufinden, wie könnte man das denn sichtbar machen? Und ein Ergebnis davon ist eben dieser Planet Accessibility Explorer. Da kommt gleich auch noch ein Link und so, also damit ihr euch das selber angucken könnt. Hier ist so ein Beispiel, hier haben wir zum Beispiel Oberflächen, also Bodenbeschaffenheit visualisiert. Grün heißt, die Bodenbeschaffenheit ist glatt oder vielleicht sogar rollstuhlgerecht. Da gibt es dann so verschiedene Grüntöne, je nachdem wie rollstuhlgerecht so eine Oberfläche ist. Gelb ist sowas wie, da kann ich vielleicht mit einem Rollstuhl rüber, aber vielleicht nicht jede Rollstuhlfahrerin kann das wirklich. Vielleicht brauche ich Assistenz, vielleicht ist da ein Pflaster. Und rot sind wirklich dann Flächen, also Gehwege zum Beispiel oder Marktplätze oder so, die wirklich schwierig sind für Rollstuhlfahrende. In Paris ist das wirklich super, man muss sagen, die Datenqualität, vor allem von den Gehwegsdaten in Paris, die ist wirklich toll. Also das sind große Bereiche von Paris als Polygone auch gemappt. Das ist auch was relativ wichtig ist, wenn man irgendwie Gehwege hat, dass die eben nicht nur eine Linie sind, rechts und links von der Straße, sondern die sind wirklich viel hilfreicher als Polygone. Und dann eben auch unterteilt in die verschiedenen Abschnitte, wo sie vielleicht auch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit haben. Also quasi so ein Gehweg, der kann ja irgendwie total toll anfangen und dann irgendwie in Schotter enden oder in Erde oder so. Und das kann man ja als Flächen viel besser mappen, als wenn man das als Linien macht. Bodenbeschaffenheit, da gibt es das Surface Tag auf OpenStreetMap. Das ist jetzt ein ganz kleiner Teil von einem Wiki-Artikel, der wahrscheinlich noch bis irgendwie ins zweite Kellergeschoss runtergeht und auflistet, was man eben alles für verschiedene Bodenbeschaffenheiten normiert auf OpenStreetMap erfassen kann. Das geht wirklich sehr ins Detail. Also es ist auch krass, wie viele unterschiedliche Arten von Erde man haben kann. Das wusste ich gar nicht. Und dieses Tag, das sollten wir wirklich ausgiebig verwenden, weil das ist was wir demnächst auch in Realmap anzeigen werden. Eingänge sind auch so ein Beispiel. Es gibt ganz viele Gebäudeeingänge, die noch nicht gemappt sind. Es gibt einfach unglaublich viele Gebäude auf OpenStreetMap, die keine Eingangsinformationen haben. Wenn man Glück hat, dann gibt es irgendwie die Info, wo sich überhaupt Eingänge befinden. Aber was das für Eingänge sind und wie die genau beschaffen sind, das fehlt. Das ist super relevant für Leute, die zum Beispiel einen Rollstuhl haben. So ein schönes Beispiel sind zum Beispiel Kirchen, also größere Kirchen. Die haben ziemlich oft barrierefreie weitere Eingänge, die eben nicht der Haupteingang sind. Und das kann man halt sehr schön erfassen. Also man kann auf OpenStreetMap erfassen, dieser Eingang, das ist der Haupteingang. Und das ist ein sekundärer Eingang, das ist ein Notausgang. Und bei allen kann man hinschreiben, wie viele Stufen gibt es an diesem Eingang, wie hoch sind diese Stufen und so weiter. Das hat irgendjemand, ich weiß nicht genau wer, das organisiert hat, wenn ihr das wisst, gerne Feedback, in Saarbrücken ganz toll organisiert. Also in Saarbrücken gibt es in der kompletten Innenstadt alle Eingänge als Entrance Tag auf OpenStreetMap. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch jemand von euch. Auf jeden Fall super herzlichen Dank für diese Arbeit. Da steht alles drin. Also da steht wirklich für alle Innenstadteingänge von Saarbrücken drin. Die haben zwei kleine Stufen, 10 Zentimeter oder sowas. Und das ist einfach super cool, weil ich kann halt dann zum Beispiel vorher schon wissen, ob ich rechtzeitig zu einer Veranstaltung komme. Wenn ich vielleicht irgendwie so 5 Minuten vorher vor irgendeinem Kulturbetrieb stehe mit einem Rollstuhl, dann ist es wirklich relevant, ob der Eingang, wo ich rein kann, der eventuell nicht da ist, wo alle anderen reingehen, ob der jetzt irgendwie auf der oder auf der Seite vom Gebäude ist. Das ist super relevant. Und deswegen muss dieses Tag wirklich, muss benutzt werden. Ich hoffe, dass es auch bald besser verbunden wird mit den Gebäuden, weil diese Eingänge, die sind halt nicht in den Daten verbunden. Also diese Eingänge, die kann man momentan den Gebäuden ungefähr zuordnen nach ihrer geografischen Position. Aber es gibt ja nicht nur ein Stockwerk. Also wenn da jetzt ein Eingang ist, dann könnte der auch irgendwie 2 Stockwerke drüber oder vielleicht auch irgendwo unterm Boden sein. Deswegen ist es relativ wichtig auch, dass wir uns bald mal überlegen, ob wir bessere Prozesse finden, wie wir diese Eingänge dann auch den Gebäuden als Relation zuordnen können. Weil sonst wird das mit Indoor-Mapping uns ein bisschen schwierig. Also hier klappt das in der Saarbrücker Innenstadt, aber also am Marienplatz oder irgendwie am Alexanderplatz, da wird das echt schwierig. Weil da gibt es also einfach sehr viele Ebenen und es ist irgendwie super verschachtelt. Und wenn wir funktionierendes Indoor-Routing bald haben wollen, dann müssen wir das eben auch wirklich ordentlich zuordnen. Hier ist so ein Beispiel. Alexanderplatz, was wir jetzt zum Beispiel in dem Planet Accessibility Explorer ausprobiert haben, ist, die wichtigsten Eingänge für Rollstuhlfahrende sind hier zum Beispiel diese 2 Aufzüge, die angezeigt werden auf dem Alexanderplatz. Und für mich als rollstuhlfahrende Person, also falls ich eine wäre, wären diese 2 Punkte wichtiger als alles andere. Weil die mir zeigen, wie komme ich überhaupt in die U-Bahn rein? Ich muss dahin. Also ich muss zu einem von diesen 2 Punkten. Das kann man dann im Planet Accessibility Explorer auch dann einfach sich angucken. Was man auch sieht, ist, auch hier gibt es unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten und wir visualisieren halt inzwischen auf Gebäude-Polygon-Level die Barrierefreiheit. Das ist technisch gesehen jetzt nichts super Besonderes, weil es gibt auch wirklich deutlich krassere Projekte, die vor allem auch Indoor-Routing schon richtig gut können mit Simple Indoor-Tagging auf OpenStreetMap, also dem Format, mit dem man in OpenStreetMap halt Indoor-Routen taggen kann. Aber es ist eben noch nicht irgendwo zentral sichtbar. Und was wir halt hier sehen, das wird bald Bestandteil von Realmap werden, um eben von so einem Gebäude nicht nur erfassen zu können, kann ich jetzt in das eine Café, sondern komme ich auch in das Gebäude, wo das Café drin ist, überhaupt rein? Das sehe ich ja dem POI nicht unbedingt an. Also quasi, ich habe zum Beispiel vielleicht diesen Hörsaal, das ist ein POI, theoretisch. Also könnte einer sein, ist keiner, aber könnte einer sein. Der hat eine Rollstuhlgerechtigkeit, die vielleicht von der Rollstuhlgerechtigkeit oder von anderen Barrierefreiheitsmerkmalen von anderen Hörsaalen einfach abweicht, weil die oft Treppen haben zum Beispiel. Und man kann jeden einzelnen Hörsaal als POI mappen und das ist eine gute Idee. Und wenn wir dann die Information eben haben, was eben der Unterschied ist zwischen dem Gebäude und dem POI in dem Gebäude, und wenn das eben visuell oder eben auch in Listendarstellungen ordentlich dargestellt werden kann, sodass ich da auch hin navigieren kann und das verstehe, was da überhaupt passiert und was ich überhaupt sehe oder halt erfassen kann, dann macht das Sinn. Und das wird halt bald der Fall sein. Das heißt also wirklich jetzt schon anfangen, auf kleiner Detailebene Sachen zu mappen. Wirklich jeder einzelne Raum ist relevant. Es ist ein relevanter POI potenziell. Also ein Beispiel, wo wir das viel haben, ist bei Städten. Da gibt's viele solche Sachen wie, es gibt halt ein Rathaus, das ist meistens irgendwie historisch. Historisch heißt Denkmalschutz. Denkmalschutz heißt potenziell keine Barrierefreiheit. Da gibt's immer so einen Clash zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit. Und in Rathäusern gibt es oft irgendwie so verwinkelte Ämter, die irgendwo so hinter der dritten Treppe oder sowas sind. Und nur weil jetzt jemand sagt, ja, das Rathaus ist barrierefrei, das hat doch einen barrierefreien Eingang oder da ist doch ein Hublift oder so, dann heißt das eben nicht, dass ich dann auch dann zur Führerscheinstelle komme. Also ich weiß eventuell nicht nur nicht, wo sie ist, sondern ich komme auch vielleicht einfach gar nicht hin, weil dann zum Beispiel im Gebäude irgendwo in der Mitte des Ganges eine einzige Treppenstufe ist. Und niemand hat dran gedacht, so, oh ja, stimmt, ja, das ist eine Treppenstufe, ja, was machen wir denn da? So, müssen wir vielleicht mal eine Rampe kaufen oder so. Da hat einfach noch niemand dran gedacht und deswegen gibt's sie nicht. Und das Wichtige ist halt, diese Daten, die sind nicht nur dafür da, dass man die Leuten zeigt, damit die dann Orte finden, sondern die haben eine unglaubliche politische Relevanz. Das heißt also, alles, was hier eingetragen wird, das benutzen wir, also wir Sozialhelden e.V., um mit PolitikerInnen zu reden. Also wir erfassen das statistisch und wir können zu einer Stadt gehen und sagen, hey, 50% deiner Bars sind nicht barrierefrei. Tu mal was. So. Oder deine ganzen öffentlichen Gebäude sind alle nicht barrierefrei. Das ist nicht erlaubt. So, das könnte zu Klagen führen bald, wenn das so weitergeht. Also so, du musst was tun, du musst da Geld reinstecken. Und dafür sind diese Daten so wichtig. Deswegen müssen die auch auf jeden Fall da drin sein. Selber ausprobieren geht hier. Also wer das möchte, kann das jetzt machen oder auch sich den Link merken und das später machen. Es ist nicht, also die App hat jetzt keine perfekte UX oder so. Das ist einfach ein nerdiges Experiment damit, was man überhaupt mit OSM-Barrierefreiheitsdaten machen kann. Aber ist vielleicht ganz interessant. Es gibt auch noch was ganz Wichtiges, so von wegen politische Dimensionen. Wir sind hier in Deutschland und da funktioniert OpenStreetMap ganz gut, weil irgendwie sich viele Leute dafür interessieren, weil es wenig Backlash gibt. Also es gibt wenige Leute, die sich darüber ärgern, wenn jemand mappt. Das ist was, das ist nicht in der ganzen Welt so. Also wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel demnächst, es kommt später dieses Jahr, einen weltweiten Report, der zum Großteil auf OpenStreetMap basiert, der bei den UN erscheinen wird und die Barrierefreiheit der Welt einfach mal kurz darstellt. Und da gibt es einfach das Problem, dass es zum Beispiel Länder gibt, die erlauben gar nicht, dass man da mappt. Also in China gibt es nicht deswegen keine OpenStreetMap-Daten, weil das irgendwie nicht so interessant ist für die Leute, die da sind, sondern deswegen, weil es einfach gesetzlich verboten ist, da hinzugehen und zu mappen. Also wenn eine deutsche Organisation dahin käme und das täte, egal was die mappt, macht sie strafbar. Also das ist wirklich was auch gefährlich ist und was man deswegen nicht da machen kann. Oder zum Beispiel in den USA ist es gar nicht so einfach, überall zu mappen, wenn man das macht. Und man sieht nicht aus wie eine Person, die gerade irgendwie Laternenmasten maintained oder sowas. Dann kann es einfach sein, dass jemand herkommt und sagt, ey, was machst denn du da? So, das ist irgendwie suspekt. Und wo man hier einfach mit dem Fahrrad rumfahren kann und einfach mal irgendwie mappen kann, was man will. Das ist was, das kann man gar nicht in anderen Ländern machen. So. Das heißt also auch, wir müssen uns ein bisschen überlegen, wie wir da drumherum arbeiten können, auch als Community. Und wie wir vielleicht auch Politiker in anderen Ländern überzeugen können, dass das halt wichtig ist, das zu machen für sie selbst, also auch für die Entwicklung der Länder. Also es ist echt ein schwieriges Problem auf jeden Fall. Da muss man auch halt auch dann super drumherum arbeiten und irgendwie. Dann kommt noch dazu, dann darf man das ja gar nicht erwähnen, weil wenn das dann Diplomatie-Issues erzeugen kann oder so, also muss man immer so drumherum schreiben, so es könnte Länder gehen, in denen man vielleicht nicht unbedingt, also ja, da könnte die Datenqualität möglicherweise ein bisschen schlechter, weil, naja, und Aber man kann es nicht benennen. Also man kann nicht sagen, nee, ist halt verboten und deswegen gibt es halt nicht oder so. Man muss irgendwie so auch dann einen Weg finden, um halt überhaupt erstmal einen Kommunikationskanal dann zu haben mit den Leuten, die das entscheiden, wie diese Gesetze aussehen. Aus diesem Grund sieht Barrierefreiheit auf OpenStreetMap generell so ein bisschen so aus wie das OpenStreetMap-Datenset in general. Also es gibt einfach nicht so viele OpenStreetMap-Daten in der ganz gesamten Welt. Also quasi die ist nicht so besonders vollständig abgebildet. Und da, wo es viele gibt, das ist halt hier. Also das ist so sehr, sehr, sehr westlich zentrisch und auch sehr eurozentrisch. Also auch in den anderen Staaten, die eben zum globalen Norden zählen, da gibt es gar nicht so viele OpenStreetMap-Daten. Das heißt also wir können uns hier sehr, sehr glücklich schätzen mit der Situation für das Land hier, aber außerhalb, da muss man echt noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich. Und eben auch an der Einstellung wahrscheinlich arbeiten von den Leuten, weil ich glaube nicht, dass man das irgendwie alles dadurch lösen kann, dass man dann kommerzielle Anbieter hat, die das dann ausgleichen. Weil die haben einfach andere Interessen. Also die haben nicht das gleiche, also die haben nicht so ein diverses Set von Interessen wie OpenStreetMap. Auf jeden Fall, also so sieht die Karte von Barrierefreiheitstags in der Welt aus. Die gibt's dann später dieses Jahr auch nochmal in großem Detail. Und eben auch nochmal für die einzelnen Länder zum Angucken. GTFS war so ein Ding, ne? Es gibt nicht nur OpenStreetMap und es gibt nicht nur AlleyJSON, sondern für Barrierefreiheit ist vieles andere noch, also gibt's noch sehr viele andere Datenformate, die sehr wichtig sind. Das ist momentan ein ziemliches Kuddelmuddel. Wir haben zum Beispiel die ganze Architektur- und BIM-Welt, die macht irgendwie Autodesk Revit. Und Autodesk Revit, das generiert irgendwie große Datensätze über Gebäude im IFC-Format, also in Industry Foundation Classes. Da ist ziemlich viel auch drin über Barrierefreiheit, theoretisch. So, also theoretisch könnten schon die ArchitektInnen was modellieren, was man theoretisch irgendwann mal vielleicht in OpenStreetMap rein importieren kann. Da sind wir noch weit davon entfernt. Man kann aber aus Autodesk Revit Datenformate raus exportieren für OpenData, die benutzbar sind, also mit denen man jetzt heutzutage schon mit Clients irgendwie zum Beispiel barrierefreies Routing ermöglicht. Bis zu Indoor-Routing. Das geht unter anderem mit GTFS. Das hieß ursprünglich Google Transit Feed Specification. Das wurde dann einer NGO aus Kanada übergeben, die heißt Mobility Data. Und heißt jetzt nicht mehr Google Transit Feed Specification, sondern General Transit Feed Specification. Weil es auch mal Google XXX hieß, ist es immer noch so ein bisschen so, dass Verkehrsunternehmen manchmal so ein bisschen Angst davor haben. Also von wegen, ich möchte meine Daten nicht Google geben und so. Aber es hat sich zum Glück in den letzten Jahren so entwickelt, dass die großen Player in der Verkehrswelt GTFS akzeptieren als Datenformat. Und GTFS ist auch relativ einfach implementierbar und ermöglicht einen kompletten Indoor-Routing-Graph. Das ist natürlich für die OSMer erstmal so, wieso sollte mich das jetzt interessieren? Das Wichtige ist, eine Problematik, vor der wir momentan stehen, ist, dass all diese Datensets, also so die Industry Foundation Classes und die GTFS-Datensätze und der OSM-Datensatz, dass da überall unterschiedliche IDs verwendet werden. Und wir müssen sehr, sehr, sehr stark darauf achten, dass unsere Ref-Tags auf OpenStreetMap korrekt sind und dass irgendjemand vor allem sich darum sorgt, dass die auch korrekt gehalten werden. Optimalerweise die Unternehmen, die diese Daten selbst bereitstellen, denn sie sind die Quelle der Wahrheit. Und zwar auch die einzige. So. Die wissen als einzige, welche IDs sie verwenden. Die wissen die IDs von ihren Aufzügen. Das weiß ich nicht von außen durch drauf gucken. Das weiß ich nicht anhand der Seriennummer auf dem Schild, falls sie überhaupt dran steht. So. Die haben große IT-Datensätze und die müssen wir harmonisieren. Also müssen dafür sorgen, dass es Identifier gibt, die möglichst stabil sind und die in all diesen Datensätzen Querreferenzen korrekt ermöglichen. In GTFS-Datensätzen wird das teilweise auch gemacht. Es gibt da solche Sachen wie die deutsche Haltestellen-ID, die da gerade ziemlich für eine Vereinheitlichung sorgen. Es gibt dann noch die DX-ID irgendwann demnächst von der Deutschen Bahn, die dann auch in kleinerem Detail Infrastrukturelemente über eine ID erfassbar machen soll. Und und wie hilft es jetzt Barrierefreiheit? Ja, ich muss ja irgendwie von dem Eingang hier zu dem Zug kommen. Und zum Beispiel im Hauptbahnhof hier ist da halt ein Aufzug. Und wenn da jetzt einer nicht geht, ist es im Hauptbahnhof zum Glück nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt in Brandenburg in einem dieser typischen Bahnhöfe bin, wo es zwei Aufzüge gibt und dann irgendwie so eine Fußgängerplattform und dann wieder einen runter, so, dann ist es so, dass ein Aufzug, der kaputt ist, einfach heißt, ja, 2 Stunden mehr fahren oder gar nicht fahren oder ja, weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach vor dem Aufzug gestrandet, wenn er kaputt ist. Und dafür gibt es Realtime-Daten inzwischen. Und das ist auch was, was wir in Wheelmap anzeigen. Also das heißt, in Wheelmap kann man Aufzugs-Live-Daten in ganz Deutschland sehen. Von der Deutschen Bahn, vom VBB und von mehreren anderen Verkehrsverbünden, die daran mitarbeiten. Und wir möchten aber so ein bisschen, dass das irgendwie mit OpenStreetMap ein bisschen besser zusammen funktioniert. Und dafür brauchen wir eben diese Rev-Tags. Also Rev-Tags mappen für alles, was ihr habt. Weil im Endeffekt ist es wirklich so, zum Beispiel in Hamburg, basiert das barrierefreie Routing der HVV-App auf OpenStreetMap. Das heißt also, die Leute vom HVV, die tragen in OpenStreetMap ihre eigenen Daten ein. Das ist ihre Datenbank, mit der sie das Routing machen. Die haben nicht eine eigene, die sie dann irgendwie synchronisieren oder so, sondern die verwenden einfach tatsächlich OpenStreetMap. Und im Endeffekt ist es eine tolle Sache, weil das ja auch heißt, dass erstens die Datenqualität da wirklich von Leuten, die bezahlt werden, aktuell gehalten wird und gut gehalten wird. Und zweitens, dass man die Daten verbinden kann, wie man will. Das heißt also, die Aufzüge da sind zum Beispiel dann Kanten, die halt korrekt mit den Bahnsteigen verbunden sind. Und damit kann man dann ein richtig gutes Routing machen mit Open-Source-Software, was einem wahrscheinlich irgendwann mal viel besser funktionieren wird, als das, was wir momentan haben. Das war das, was ich gerade meinte. Wo es vielleicht auch noch hingeht, ist mehr Link-Data. Also es ist ja eigentlich kein Problem, so einen ID-String ein bisschen länger zu machen. Das ist ein String. Da kann ich auch http://meineorganisationsname.org oder sowas davor schreiben, vor so einem Identifier. Und zack, ist es plötzlich ein URI, so, der sinnvoll verwendbar ist. Wenn man eben solche URIs verwendet und dafür sorgt, dass sie permanent irgendwie verwendet werden, überall, dann kann man auch irgendwie um so viele Probleme mit so Quelle der Wahrheit irgendwie drumherum schiffen, weil man dann sagen kann, okay, es gibt vielleicht für manche Sachen mehrere Quellen der Wahrheit, aber die sind miteinander immer verlinkbar. Jeder Datensatz in einer Datenbank hat ein URI. So. Und dann kann ich zum Beispiel in einer Datenbank sagen, mein Record so und so ist derselbe oder ein ähnlicher Record wie der und der andere. Und weil es eben einfach nur HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash und so weiter ist, muss ich nichts über irgendwelche Protokolle oder Formate oder sonst irgendwas wissen. Also es ist mir dann egal, ob das jetzt irgendwie, ob dahinter jetzt irgendwie eine Rails-App steht oder Python oder irgendwie eine Single-Page-Application oder sonst irgendwas. Das ist einfach egal. Das ist einfach nur ein Identifier. Und da gibt es seit 2000, glaube ich. Seit 2000 gibt es RDF, was genau spezifiziert, wie man eben eigentlich beliebige Datenbanken miteinander verlinken kann, wie eine Datenbank eine andere referenzieren kann. Funktioniert mit allen Datenbanken, die es gibt. Das funktioniert mit PostGIS, das funktioniert mit MongoDB, das funktioniert mit allem, was es gibt. So, das ist also agnostisch, was das angeht. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis genug Leute das verstehen. Das ist ein bisschen das Problem von diesem Ding, dass die Adaptionsrate sehr niedrig ist, weil die Leute verstehen das noch nicht. Die sind aber noch nicht so weit. Aber ich hoffe, dass wir da hinkommen. Das war auch schon der Talk. Mehr Zeit, um irgendwas zu zeigen, habe ich nicht eingeplant, aber was ich gerne machen würde, ist so ein bisschen in Austausch gehen. Also irgendwie zum Beispiel, ich fand das einen ganz guten Einstieg mit dem barrierefreien Routing. Also wenn du zum Beispiel einfach mal ganz kurz sagen könntest, was ist das Problem von barrierefreiem Routing, was du so hast in deiner Organisation, in der du arbeitest?
Okay, danke.
Wie viel Zeit war noch?
Hört man mich?
Ja.
Alles klar, danke. Ich kann vielleicht ganz kurz ausholen. Eben, ich bin von der NVBW, rede aber etwas, was eigentlich ein Kollege von mir macht. Und zwar, der sammelt Informationen über Barrierefreiheit an Haltestellen ein, also nur Haltestellen, sammelt die Daten von den ganzen Landkreisen ein. Die Daten haben eine unterschiedliche Datenqualität. Bei einigen Haltestellen wissen wir barrierefrei, ja, nein. Bei anderen haben wir Detailinformationen über jeden Steig, wie hoch ist die Steigung und dergleichen. Andere Landkreise geben gar keine Informationen. Also es ist eine sehr unterschiedliche Datentiefe und Datenqualität. Das wird in einer Datenbank gesammelt, soll wohl später in OSM abgeglichen werden, exportiert werden. Ich kenne es nur so vom Rande, das Projekt. Und parallel sammeln wir Datenquellen, Mobilitätsdaten, wollen später, so unsere Planung, ein barrierefreies Routing aufbauen, verkehrsträgerübergreifend. Und da sollen die Daten einfließen. Wie genau das aussieht, ist noch nicht klar. Wir sind eben noch in der Sammlungs- und Findungsphase. aber der Kollege sammelt auf jeden Fall viele Daten barrierefrei, hat eine eigene Datenbank. Das heißt, die Datenbank ist für uns erstmal die Wahrheit, weil da kann er Daten abgleichen, aggregieren und dergleichen. Und die sollen aber dann nach OSM, so mein Verständnis, eben exportiert werden. Das ist also zum groben Rahmen des Projektes.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal cool, dass das irgendwie, dass da Open Data mitgedacht ist, weil das ist leider immer noch nicht üblich. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, nee, da kann man irgendwie dann Geld damit verdienen. Also Kudos, vielen Dank. Das ist eine interessante Frage. Also insofern, als man sich ja irgendwie entscheiden muss, was ist denn jetzt die Quelle der Wahrheit? Ist jetzt meine Datenbank die Quelle der Wahrheit oder ist OpenStreetMap die Quelle der Wahrheit? Was mache ich zum Beispiel mit Identifiern, die verschwinden? Auf OpenStreetMap hat man ja das Problem, dass die eben nicht permanent sind. Die werden oft Wege einfach gelöscht und neu angelegt. Ich glaube, gerade im Bereich Transit, da gibt's ein paar ganz gute Hacks, um da drum rumzukommen, auch um so Lizenzfragen, weil man hat ja irgendwie das Problem, dass man irgendwelche Sachen mit oft kommerziellen Lizenzen zusammenbringen muss mit der ODBL-Lizenz auf OpenStreetMap. Und ein Weg, um das ziemlich gut zu umschiffen, finde ich, ist Wikidata. Also quasi Wikidata ist auch was man selber befüllen darf. Also niemand wird es einen daran hindern, dass die Daten zu pflegen. Und da darf man auch OpenStreetMap Identifier reinschreiben und Identifier aus anderen Datenbanken. Und man hat vor allem einen Weg von einem OpenStreetMap Identifier zu eben beliebig vielen anderen. Und also ich glaube, Wikidata ist da wirklich ein ganz guter Zwischenweg. Und generell glaube ich aber, dass es cooler ist, die Daten in OpenStreetMap zu haben und dann daraus zum Beispiel GTFS zu generieren als andersrum. Andersrum ist, glaube ich, viel schwieriger. Es ist, glaube ich, viel schwieriger, irgendwie so einen kompletten Routing-Graph zu haben und den dann irgendwie in OSM reinzuschreiben und abzugleichen mit schon bestehenden Daten und so, weil die sind ja schon da. Und die sind gar nicht so schlecht teilweise.
Ja, unser Pfad ist ein bisschen anders an dieser Stelle. Und zwar, wir sammeln ja GTFS-Daten oder zumindest Haltestelleninformationen von den einzelnen Verkehrsverbünden. Ich habe gelernt, Berlin-Brandenburg ist ein Verkehrsverbund. In Baden-Württemberg haben wir 20 Verkehrsverbünde. Wir sammeln die Daten ein, aggregieren die, machen einen Gesamtfahrplan daraus und exportieren das als GTFS. Also quasi halt, das ist quasi unser Weg, wie bei uns die Fahrplandaten erstellt werden und verteilt werden. Also sprich eben, da sind wir quasi die Quelle der Wahrheit oder versuchen, die Wahrheit zu machen, weil die Verbünde haben Datenfehler, die können wir nicht korrigieren, sondern müssen denen sagen, bitte korrigieren. Wir sammeln die Daten wieder ein, so ist der Prozess. Aber das haben wir, eine Behörde, wir haben den Anspruch, wir haben die Wahrheit, aber versuchen halt dieses Wissen dann in OpenStreetMap irgendwie weiterzugeben.
Das geht ja mit RefTags ganz gut. Also mit RefTags kann man ja ganz gut die eigenen Identifier dann einfach propagieren. Mhm. Das funktioniert gut. Was dann noch wichtig ist bei GTFS vor allem ist, ich bin ja hier auch als Aktivist, GTFS hat ganz schön viele Barrierefreiheitsattribute. Das ermöglicht einem, also so als Beispiel, bei einem Weg, der durch einen Bahnhof geht, zu sagen, wie ist die Steigung von diesem Weg. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Rampen in Bahnhöfen und es gibt auch einfach nur die Rollstuhlgerechtigkeit von Bahnsteigen auf Bahnsteiglevel. Und es gibt auch diesen Begriff mastscharf im Verkehrsbereich. Das irgendwie heißt, dass man eben nicht nur jetzt den Bahnhof mappt, sondern man mappt, was ist da genau drin. Also wo hält jeder einzelne Bus? So, jeder einzelne Bussteig wird gemappt. Und für all diese Daten existiert in GTFS also Barrierefreiheitsinformationen. Die haben wir da teilweise auch über Proposals mit reingebracht. Also wir haben da auch an GTFS aktiv mitgearbeitet, um das da reinzubringen. Und es ist leider so, dass das Rollstuhlgerechtigkeitsattribut, das ist im Standard für die Verification, ist das optional. Wir finden aber, dass das nicht so sein sollte und wenn man es genau nimmt, rechtlich ist es auch nicht optional. Denn Barrierefreiheit würde ich erst auch als Barrierefreiheit ansehen, wenn die Information, was barrierefrei ist, auch barrierefrei verfügbar ist. Also quasi, es hilft nichts, wenn irgendwie einfach nur irgendwas gebaut wird, wenn ich das nicht entdecken kann oder nicht benutzen kann. Das heißt also, die Barrierefreiheitsattribute von GTFS, die müssen da drin sein in dem Datensatz. Was man einfach machen kann, ist, man kann ja auch einfach per Software das sicherstellen. Man kann sagen, okay, ja, diesen Bahnsteig akzeptiere ich erst, wenn du mir sagst, wie sieht's denn aus? So.
Dann kriegen wir keine Daten mehr von den Verkehrsverbänden, das ist unser Problem. Wir sind frei froh, wenn wir Daten kriegen und wenn wir nicht zu viele Schleifen drehen müssen mit der Datenqualität, das ist ein bisschen unser Problem.
Okay, wir können uns gerne auch noch danach ein bisschen unterhalten. Gibt's noch?
Moment, ich würde kurz, wir haben auch Fragen von den Leuten online, ja, die würde ich kurz dazwischen schieben. Und zwar, also da ist eine Frage, ist, also es geht ein bisschen zurück im Vortrag, aber ist die Datengrundlage für die Bodenbeschaffenheit immer eine manuelle Erfassung oder auch eine teilautomatisierte aus Luftbildern, Videos und so weiter?
Das macht man, glaube ich, momentan durch dort sein. Also wenn ich mir das so angucke, das ist, glaube ich, bisher nicht viel, was jetzt über Machine Learning da automatisch eingetragen wurde. Also ich habe es zumindest nicht gesehen. Es kommt dann noch dazu, dass man das nicht machen sollte. Also man sollte nicht einfach irgendwie aus dem Satellitenbild irgendwie Sachen ableiten, von denen man nicht mal weiß, ob die irgendwie noch aktuell sind, weil gerade sowas wie Bodenbeschaffenheit, das ändert sich einfach auch. Also die Rate von Änderungen, die ist einfach so hoch, dass es sehr schwierig ist, dass ohne Leute, die vor Ort als Community einfach wirklich das sich selber angucken können, also kann man halt diese Datenqualität einfach nicht sicherstellen, das geht nicht. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall selber sich angucken.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine, und zwar die andere Frage ist, wie kann man gewährleisten, dass Menschen ohne Behinderung richtig einschätzen, ob ein Gebäude oder ähnliches barrierefrei ist? Woher wissen Menschen ohne Behinderung, auf welche Kriterien man beim Mappen achten muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Das geht ganz zum Anfang zurück vom Vortrag. Das können die nicht. Also das können die nur, wenn sie Leute holen mit möglichst diversen Behinderungen, die sich das Gebäude angucken. Das kann man inzwischen auch in VR machen, bevor man das Gebäude überhaupt baut. Es gibt VR-Begehungen und das ist auch was wir bei Sozialhelden auch anbieten als Dienstleistung oder das wir auch vermitteln können als Dienstleistung. Das ist jetzt auch nicht hier so ein Versuch eines Sales-Pitches, sondern es ist wirklich einfach so, man kann nicht einschätzen, ob ein Gebäude irgendwie barrierefrei ist oder nicht, wenn man nicht die Behinderung hat, die durch die Barrierefreiheit dann eben, deren Situation dann verbessert werden soll. Das geht nicht.
Im Ruhrgebiet in Dortmund haben wir als trennende Verkehrsachse die B1 zwischen der Südstadt und der Nordstadt. Und da haben wir auch Brücken, aber zum Beispiel eine der wichtigsten Brücken zum Westfalenstadion, wo also auch viel Publikumsverkehr zu bestimmten Zeiten herrscht. Da sind die Steigungen einfach dermaßen groß, dass Elektrorollstühle keine Chancen mehr haben und andere normale Rollstühle haben ja auch unterschiedliche Barrierefreiheiten bei Stufen, bei Steigung etc. Sodass also Barrierefreiheit per se ja nicht nur betrachtet werden muss, kommt ein Rollstuhlfahrer durch, die Breiten, also 80 cm sind für viele Rollstühle, für Sportrollstühle etc. noch möglich, für Elektrorollstühle nicht mehr möglich. Aber Barrierefreiheit heißt ja auch, alte Menschen mit Rollatoren, Blinde, Sehbehinderte, Hörbehinderte, aber auch Mütter mit Kinderwagen etc. Also das ist schon ein relativ schwieriges Unterfangen, überhaupt von Barrierefreiheit zu sprechen,
finde ja, ich. Das stimmt, ja. Zu mappen. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel wir als Begriff zum Beispiel das Wort Rollstuhlgerechtigkeit verwenden, weil das wird oft synonym benutzt, also Rollstuhlgerechtigkeit und Barrierefreiheit. Es ist aber nicht synonym, weil Rollstuhlgerechtigkeit nichts darüber aussagt, ob ich zum Beispiel mit einer Lernbehinderung verstehe, was ich überhaupt zum Beispiel für eine Dienstleistung bekomme vor Ort.
Ich habe noch eine Frage online, ich gehe jetzt selbst zu den Online-Fragen durch, weil quasi Sie können hier noch persönlich vorbeischauen und die Online-Leute nicht, deswegen, aber es ist nur noch eine Frage. Also, ist im AlleyJSON-Format schon eine Referenzierung direkt auf OSM-Elemente vorgesehen, unabhängig von Koordinaten, also über OSM-IDs? Ziel wäre eine einfachere Übertragung nach OSM.
Ja, ist vorgesehen. Also es ist auch so, wenn man jetzt zum Beispiel momentan in Remap neue Orte anlegt, dann ist das Erste, was man sieht, eigentlich erstmal eine OSM-Suche, basierend auf Photonen von Komoot, was sie gebaut haben, was eine ziemlich coole Suchmaschine ist. Und die OpenStreetMap-ID, die da eben von Komoot uns ausgeliefert wird, die wird direkt in den Datensatz übertragen und übernommen. Das heißt also, die neuen Orte, die da angelegt werden, die haben eine OpenStreetMap-ID. Und da stehen dann eben erweiterte Attribute, inklusive einiger, die es auf OpenStreetMap noch gar nicht gibt. Also wo es noch keine Tag-Proposals gibt.
Okay, so, also die Fragen sind jetzt durch bei mir online. gerne wieder zurück ans Publikum. Ja, wir haben nur noch so ungefähr noch 5 Minuten, weil wir der Zeit brauchen, dass andere wieder zu den anderen Talks kommen. Also ja, aber wir haben noch Zeit.
Ja, du hast am Anfang die Wheelmap als Dinosaurier und praktisch Urknall des Projektes erwähnt und gesagt, es gibt ja gewisse Probleme mit OSM.
Ja.
Also um es mal in der Realität zur Sprache zu bringen, gewisse Sachen wurden seit 2 Jahren nicht mehr abgeglichen mit OSM. Das heißt, da sind barrierefreie Restaurants, die inzwischen schon längst abgerissen sind. Bei mir im Dorf wurde die Ortsverwaltung barrierefrei gestaltet, habe es natürlich eingetragen, wird immer noch rot als überhaupt nicht rollstuhlgeeignet angezeigt. Und die Auswirkungen sind in der Praxis leider verheerend. Ich war am Anfang viel und engagiert unterwegs, auch mit der städtischen Behindertenbeauftragten. In der Zwischenzeit ist es mir echt schon peinlich, wenn ich die mal treffe und die sagt, ja, Wheelmap ist in der Stadt überhaupt nicht mehr zu gebrauchen.
Also es ist tatsächlich ein Problem, das stimmt. Und das ist was, wie gesagt, da möchte ich wirklich um Entschuldigung bitten, wir sind dran. Also das ist jetzt auch auf GitHub sichtbar. Dieser Planet Accessibility Explorer, das ist eben das Projekt, also quasi das Projekt, um zu zeigen, dass das neue Backend, wo alles synchron gehalten wird, auf Basis von Imposen, wirklich funktioniert. Erstmal prinzipiell. Das muss man nur noch ans Frontend anbinden. Das ist was, wo wir jetzt gerade dran sind. Also zum Beispiel so die letzten Wochen wirklich, also kann man auch auf GitHub nachgucken, Code schreiben auch. Und ich kann dir da gerne noch mehr zeigen zu dem Thema. Also quasi, wie es aussieht, wie der Stand ist und wie es bald wird. Und da wird bald eine Beta kommen. Also quasi, es wird ein Beta-Deployment geben mit einem korrekt funktionierenden Sync zwischen OpenStreetMap-Daten und den Wheelmap-Daten.
Ja klar, das sagt Holger schon seit 1,5 Jahren. Aber in der Praxis, also die Auswirkungen sind wirklich verheerend und ich brauche irgendwo, erwähne ich schon gar nicht mehr Wheelmap.
Also, wie gesagt, wir können gerne nochmal nachher drüber reden. Ich kann dir auch dann URLs geben, wo du dann eben den Leuten zeigen kannst, wie es aussieht.
Hallo, ich würde gerne die Frage stellen, es gibt ja unabhängig von der Untergrundbeschaffenheit andere Hindernisse, zum Beispiel die Baumwurzeln von einem Baum oder sowas. Die sind jetzt in OpenStreetMap nicht taggbar. Ist das in Wheelmap vorhanden?
Nein, das ist momentan nicht vorhanden. Also Wheelmap basiert zum Großteil auf OpenStreetMap und wie gerade erwähnt, ist teilweise in der Datenbank auf einem nicht aktuellen Stand. Das stimmt. Wir haben vorgesehen, irgendwann in der Zukunft das zu ermöglichen, dass du da einfach beliebige Hindernisse eintragen kannst. Da gibt es andere Projekte, die machen das ziemlich gut. Ein Projekt, das da zu erwähnen wäre Project Sidewalk. Es gibt mehrere, vor allem Gehweg-relevante Projekte, die mit OpenStreetMap-Daten sehr, sehr gut arbeiten. Und was da halt noch fehlt, ist, dass die Wheelmap diese APIs von denen anbindet und das dann anzeigt. Aber wir haben es gerade gehört, es gibt momentan noch dringendere Probleme, die wir erst einfach beheben müssen, bevor wir neue Features einbauen.
Genau die Frage, weil du meintest, es können Menschen ohne Behinderung ja gar nicht so gut erfassen. Habt ihr die Möglichkeit oder gibt es irgendwo die Möglichkeit für so eine Art Workshop für Menschen eben mit Behinderung, die sagen, hey, eigentlich habe ich da total Lust drauf, wenn ich unterwegs bin, möchte ich Daten mitliefern. Also so, ich weiß nicht, ich kam mir irgendwie gerade die Idee, weil ich auch schon mal Workshops gemacht habe in dem Bereich und dachte, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, also sowas mal zu sagen, hey, wir zeigen euch, was gibt's da für Apps, wie könnt ihr euch einbringen, genau.
Also das ist was wir eben anbieten, Mapathon-Organisationen mithelfen. Das ist aber auch was man natürlich einfach machen kann. Also Nerds können den ID-Editor öffnen und da Sachen eintragen. Also es verbietet ihnen keiner. Oder man kann eben zum Beispiel auf Wheelmap für bestehende OSM-Orte mehr Barrierefreiheit eintragen. Das ist was, das kann man zum Beispiel an Unis machen, das kann man zum Beispiel mit den lokalen Behindertenbeauftragten machen. Und die nehmen sich solcher Sachen sehr gerne an. Und wir bieten da auch gerne Hilfestellung.
Okay, ich sehe, es sind keine Fragen mehr. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.